ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute für immer Ost und West über die Macht der Mentalitäten. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Feiern wir, was uns verbindet. So steht es groß im Internet auf der Seite zum Tag der Deutschen Einheit diese Woche am 3. Oktober. Das ist sicherlich gut gemeint, aber im Diskurs über Ost-West geht es meistens um etwas anderes. Um das, was die alten von den neuen Bundesländern trennt. Löhne, Wohlstand, Chancen. Neben dieser materiellen Kluft gibt es noch etwas anderes, schwerer zu greifendes, das Ostdeutschsein von Westdeutschsein unterscheidet und das nicht aufgeht in Einheit und Harmonie. Zum ersten Mal seit dem Umbruch von 1989 wird deutlich, dass es Prägungen in den Denk- und Verhaltensweisen von Ost- und Westdeutschen gibt, die sich nicht abstreifen lassen, schreibt der Philosoph Peter Neumann in seinem Buch Mentalitäten. Was ist das, das da so mächtig aus der Vergangenheit in die Gegenwart ragt? Wo werden Mentalitäten sichtbar und warum lassen sie uns nicht los? Darüber wollen wir reden, hier im Forum bei SWR Kultur. Peter Neumann, Sie sind selbst ein Kind des Ostens, 1987 in Neubrandenburg in Mecklenburg geboren. Sie schreiben in Ihrem Buch in Bezug auf den Osten: Je weiter ich mich entferne, desto deutlicher wird mir, dass er nie verschwindet. Er bleibt in mir als unvollständiges Bild, selbst wenn ich glaube, längst woanders zu sein. Der Osten in Ihnen, wann und wo kommt der zum Vorschein?
Das ist eine sehr gute Frage. Er kommt, glaube ich, ziemlich oft zum Vorschein, nämlich dann immer, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas, das kenne ich schon. Mir ging es vor allem so bei den Pegida-Demonstrationen, die 2014 gestartet sind und aus denen dann eben diese AfD entstanden ist, die ostdeutschen Proteste. Da hatte ich das Gefühl, das war so ein Sound, das waren Stimmen, das waren Parolen. Die kannte ich aus meiner Kindheit. Ich bin in den 90er Jahren sozialisiert worden. Und die waren mir eigentümlicherweise vertraut. Nicht aus dem Geschichtsunterricht, sondern vom Schulhof, aus dem Bekanntenkreis, nicht aus dem engeren Familienkreis, aber schon so, dass man das Gefühl hat, das ist so ein deutliches Hintergrundrauschen. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal so richtig gemerkt, hoppla, da ist eine Vergangenheit, die nicht vergehen will und die mich jetzt wieder auf eigentümliche Weise einholt.
Und wenn der Osten in Ihnen dann sagt, hallo, hier bin ich, was ist das dann für ein Gefühl? Verwunderung, Erschrecken, Scham?
Alles drei, glaube ich, zugleich, denn natürlich gibt es eine Art von Erschrecken und Erstaunen darüber, dass Menschen sozusagen aus dem unmittelbaren Bekanntenkreis eben deutlich andere politische Ansichten als man selbst hat. Und andererseits gibt es natürlich auch eine eigentümliche Verteidigungshaltung, die sich einstellt. Also wenn etwa Menschen aus dem Westen den Osten zur No-Go-Area erklären, dann sage ich sofort, nein, nein, also das kann jetzt auch nicht die Lösung des Problems sein. Da fühle ich mich dann wiederum als Ostdeutscher, als der ich mich jetzt eigentlich sozusagen im emphatischen Sinne gar nicht verstehen will, auf einmal angegriffen und da versuche ich den Osten zu verteidigen. Ähnlich ist es mit der Provinz. Ich komme auch eher sozusagen aus kleinstädtischen Verhältnissen. Auch da habe ich immer das Gefühl, wenn Menschen sozusagen sich so über die Provinz erheben, auch da habe ich das Gefühl, hoppla, ich muss auf einmal in so eine Verteidigungshaltung einnehmen, obwohl ich natürlich weiß, wie viel im Osten schiefläuft und wie groß die Probleme in der Provinz sind.
Mm. Professor Dr. Rai Kollmorgen ist Soziologe an der Hochschule Zittau-Görlitz. Herr Kollmorgen, Sie sind 1963 in Leipzig geboren, haben also noch deutlich mehr DDR-Sozialisation in den Knochen als Peter Neumann. Können Sie persönlich mit dem Gefühl, das Herr Neumann beschreibt, was anfangen, das einen die eigene Herkunft im Osten einholt, nicht loslässt?
Ja, das kann ich. Aber ich will mal gleich eine Differenz markieren. Also auf der einen Seite, dass man in so eine Art natürliche Verteidigungshaltung rutscht, wenn der Osten, den es natürlich nicht gibt, wie wir alle wissen, aber wenn irgendwie Ostdeutsche angegriffen oder vermeintlich angegriffen werden, ja, das kenne ich nur allzu gut. Und das ist etwas, was ja auch nicht nur Ost- und Westdeutsche teilen, sondern das gilt ja eigentlich für alle relationalen Gruppenzugehörigkeiten. Und streng genommen sind alle Gruppenzugehörigkeiten relational. Das heißt, sie speisen sich aus einem Gegenüber. Sie sind nicht dinghaft, sondern sie existieren eigentlich nur in Verhältnissen. Also das kenne ich, aber ich fand interessant, dass Herr Neumann jetzt also bis in das Politische hinein argumentiert hat. Weil da würde ich sagen, das hat für mich relativ wenig mit Ost und West zu tun. Also es gibt natürlich die Unterschiede, aber die gibt es ja eben auch in Ostdeutschland und die gibt es auch in Westdeutschland. Also das würde ich wenig oder jedenfalls weniger mit Ost und West verbinden. Und der kleine Zungenschlag, den Herr Neumann sich gerade geleistet hat, also aus Pegida ist die AfD entstanden. Sie ist nicht aus der Pegida-Bewegung entstanden, sondern sie war eine autonome Gründung. Und wir erinnern uns an die schöne Formulierung westdeutscher Professoren und ist, die einen sagen, gekapert. Die anderen sagen, sie hat Häutungen durchlaufen. Also jedenfalls ist sie nicht aus Pegida hervorgegangen, sondern sie hat ihr Zentrum, ihren Ausgangspunkt eigentlich erst in Westdeutschland gehabt, was selbst schon wieder eine sehr spannende Geschichte ist.
Interessant, werden wir drüber reden. Vielleicht kommen wir erstmal zu diesem Gegenüber, von dem Sie gesprochen haben. Mein dritter Gast hat sich in ihrem Buch Ostkontakt intensiv mit dem anderen Landesteil beschäftigt, aus der Perspektive einer Westdeutschen. Sie kommt aus Lübeck, die Schriftstellerin und Theatermacherin Dagrun Hinze. Frau Hinze, gibt es Momente, in denen Sie sich westdeutsch fühlen?
Oh ja, also die gibt es sehr häufig und natürlich gibt es die immer sehr stark, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin. Also ich habe an mehreren Theatern in Ostdeutschland gearbeitet, sehr viel in Dresden am Staatsschauspiel, aber auch in Chemnitz und in Halle. Und es war immer sofort allen anderen Menschen offensichtlich klar, dass ich aus Westdeutschland stamme. Und das hat nicht immer nur für begeisterte Reaktionen gesorgt, sondern ich hatte schon auch einfach das Gefühl, ich muss teilweise wahnsinnige Schamfeuerwerks abfackeln, damit mir Leute überhaupt Hallo sagen und ich in der Kantine nicht alleine Mittag essen muss. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte als Westdeutsche, die einfach normalerweise immer in ein Theater reingeht und das Gefühl hat, es ist nicht schwer, hier jetzt in Kontakt mit Menschen zu kommen, hatte ich es dort in bestimmten Abteilungen deutlich schwerer. Und ich habe erstmal dann überhaupt angefangen, darüber nachzudenken, woran das liegt, was das mit meinem Habitus zu tun haben könnte und warum ich Leuten unter Umständen auf die Nerven gehe, ohne dass ich es selber beurteilen kann. Und darüber ist eigentlich diese ganze Auseinandersetzung und der Versuch, eigentlich eine Art Gesprächssituation zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland zu stiften, entstanden.
Herr Neumann, wir wollen in dieser Sendung über Mentalitäten sprechen und wir sollten am Anfang unseres Gesprächs vielleicht mal klären, was wir damit meinen, wenn wir von Mentalitäten sprechen. Wenn ich sage, Schwaben sind geizig, Rheinländer fröhlich und Mecklenburger dickköpfig, geht es dann um Mentalitäten oder einfach nur um Klischees?
Das sind leider Klischees, die Sie gerade ansprechen, aber das ist sozusagen eine Facette des Mentalitätsbegriffs. Also sehr technisch könnte man, glaube ich, sagen, Mentalitäten sind sowas wie Denk- und Verhaltensmuster, die unbewusst sind. Man könnte auf einem gröberen Raster vielleicht auch von Klimazonen der Gesellschaft sprechen. Also es sind sozusagen so klimatische Räume, die eine gewisse Stimmung, Atmosphäre, Temperatur haben. Im Unterschied zu Identitäten, die ja auf bewussten Abgrenzungen und Zugehörigkeiten mit den entsprechenden Zeichen und Symbolen beruhen, wirken Mentalitäten, so wie ich sie verstehe, eben subtiler, untergründiger und eigentlich unabhängig davon, als wäre man sich aktiv verstehen oder als wäre man sich verstanden wissen will. Und weil Sie jetzt eben gerade diese Klischees angesprochen haben, das sind sozusagen, glaube ich, Verkürzungen bestimmter Temperaturen und Atmosphären, die jetzt in einem weiteren Mentalitätsbegriff dann verschiedene Ausfaltungen haben, weil wir hatten es ja schon gesagt, es gibt nicht die Ostdeutschen, es gibt nicht die Westdeutschen, es gibt nicht den Bayern und auch nicht den Mecklenburger.
Wenn Sie schreiben, eine untergründig wirksame Struktur sei die Mentalität, dann verstehe ich Sie richtig, dass Mentalitäten auf gewisse Weise bestimmen, wie wir die Welt sehen, wie wir Zusammenhänge deuten?
Genau, auf eine sehr eben subtile, untergründige, unbewusste Art und Weise. Sie bestimmen das nicht, indem sie uns determinieren, also im gar keinen Fall. Mentalitäten können sich auch wandeln. Sie wandeln sich sehr viel langsamer, das muss man dazu sagen. Aber sie sind nicht diese sozusagen starren, fixen Konzepte, dass man sich sozusagen so als Pin ans Revers heften kann.
Was wäre so eine Mentalität?
Naja, wir finden Mentalitäten eben in Ost und West, wir finden Mentalitäten auf dem Stadt und auf dem Land. Wir finden bestimmte Mentalitäten, wenn es um die Frage von neuen Flüchtlingsunterkünften auf dem Land geht. Es gibt auch Mentalitäten, denke ich, was den globalen Westen angeht. Also das wäre dann nochmal eine ganz andere Diskussion. Auch die Diskussion um Krieg und Frieden, die wir nun seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine führen, auch da, glaube ich, werden Mentalitäten, Erfahrungen und Lebensgeschichten wirksam.
Fragen wir mal den Soziologen Herr Kollmorgen. Sind Mentalitäten der Schlüssel, um zu verstehen, wie eine Gesellschaft tickt?
Naja, es ist ein Schlüssel. würde ich bescheidener formulieren. Und ich glaube, da würde mir oder stimmt mir auch Herr Neumann sofort zu. Er hat es ja gerade auch angedeutet. Also mal abgesehen davon, dass der Mentalitätsbegriff eine ganze Reihe von, die einen würden vielleicht sogar formulieren, Zwillinge besitzt oder jedenfalls stark verwandte Konzepte. Also das reicht von der Völkerpsychologie, wenn wir jetzt mal in das frühe 20. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts blicken, bis in den Begriff und das Konzept des Habitus oder Kultur ist auch schon genannt worden. Also es gibt sehr viele Begriffe und Konzepte, die versuchen, das zu erfassen, was Herr Neumann, wie ich finde, ganz richtig beschrieben hat. Also diese untergründigen Schemata. Also es gibt so eine Kurzformel für den Habitus, das passt vielleicht auch ganz gut, wenn man über Wahrnehmungs-, Denk- und Urteils- und zuweilen auch Handlungsschemata spricht. Also damit ist gemeint, dass wenn ich der Welt oder auch mir gegenüber trete, dass es dann eine Art Automatismus gibt, wie ich sie aufnehme und verarbeite. Also damit ist das Ergebnis eben nicht vorweggenommen. Das hängt von vielen, auch situativen Bedingungen ab. Aber es ist ein allgemeiner Algorithmus der Aufnahme und Verarbeitung dessen, was wir ganz allgemein Welt nennen. Und wie gesagt, da gibt es auch viele andere Konzepte, die damit konkurrieren und das versuchen zu ergänzen. Insofern kann man sagen, ist es ein wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, wie Menschen handeln und wie sie sich wandeln können in ihrem Handeln. Vielleicht diese kleine Bemerkung noch zum Thema Identität. Ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Neumann, ob man sagen kann, dass das die eigentliche Differenz beschreibt, dass man Identitäten auch selbst formt. Also jedenfalls in der klassischen Identitätstheorie würde man sagen, na, dem sind auch deutliche Grenzen aufgelegt. Wobei man dann immer noch mal fragen muss, reden wir jetzt über personale Identitäten oder soziale oder kollektive. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eigentlich eine größere Intentionalität gibt, mit der man mit Identitäten umgehen kann. Ich wäre da ein bisschen skeptisch. Aber nochmal, dass das ein wichtiges Feld ist, um zu verstehen, wie sich Menschen untereinander verhalten. Und im Übrigen gibt es auch generationale Mentalitäten, es gibt Klassenmentalitäten. Wir reden von der Mentalität der Moderne oder Vormoderne. Also das ist sehr weit, bewegt sich das in diesem differenzierten historischen, kultur-, sozialgeschichtlichen Raum der Menschheit.
Und trotzdem ist der Begriff noch ein bisschen abstrakt für mich geblieben. Frau Hinze, können Sie mit diesem Konzept der Mentalität etwas anfangen? Erklärt der was?
Also ich finde schon, dass er etwas erklärt. Mir ist es eigentlich sogar relativ wumpe, welchen Begriff man da vorne draufschreibt, weil ich glaube, wenn man sich auf das einlässt, was da gemeint ist, kommt man natürlich schon weiter. Ich habe 2019/20 ein Theaterprojekt gemacht, das hieß Rübermachen, ein interkulturelles Training für Ost- und Westdeutsche mit 30 Jahren Verspätung. Also da kommt dann der Begriff der Kultur ins Spiel. Ich habe das damals auch genauso verstanden, wie Herr Neumann heute sozusagen den Begriff Mentalitäten benutzt, weil ich das Gefühl hatte, wir haben einfach nicht angefangen, miteinander uns auszutauschen über die unbewussten Prägungen, die halt in Ost und West geherrscht haben. Und es wird Zeit, das zu machen. Wir haben da mit 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Hamburg und 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Halle 2 Workshops veranstaltet mit einem professionellen Trainerteam, die tatsächlich ein interkulturelles Training für Ost- und Westdeutschland aufgesetzt haben. Die haben normalerweise mit französischen und algerischen Jugendlichen gearbeitet und das sozusagen ein bisschen umgewandelt auf das die ost-westdeutsche Situation. Und ich muss sagen, dass das ergiebig war. Also wir sind da, es war erstmal extrem berührend zu sehen, wie gerade in Ostdeutschland, wie groß das Bedürfnis war, darüber zu sprechen, also über das, was einen geformt hat, geprägt hat, über Erfahrungen zu erzählen. Und man muss sagen, auf der westdeutschen Seite war nun bei den Leuten, die teilgenommen haben, sehr viel Interesse auch dabei. Das ist natürlich nicht immer gegeben, sondern das ist natürlich in so einem Setting erstmal vorausgesetzt. Und ich glaube auch, also um es mal zu konkret zu machen, einer der berührendsten Momente nach 2 Wochenendtrainings war, dass eine Teilnehmerin aus Halle uns Westdeutsche fragte, sind wir denn in euren Augen wirklich so viel fauler und dümmer und ungeeigneter sozusagen in dieser Welt zurechtgekommen als ihr? Denkt ihr das wirklich? Also da ging mal so ein Abgrund auf von dem, wo man sagt, okay, was sind so Selbstbilder, Fremdbilder, was hat Zuschreibung oder gefühlte Zuschreibung einfach angerichtet in Menschen, wo ich dachte, also ich weiß nicht, ob diese Art von Aussprache und Sichtbarmachung etwas löst, nachhaltig oder langfristig, aber ich fand es schon sehr bemerkenswert, dass diese Fragen auf den Tisch gekommen sind und man sich darüber, so schmerzhaft es auch war, in einer bestimmten Art und Weise verständigen konnte.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf. Also ich finde das Beispiel sehr schön, weil es genau, glaube ich, beschreibt, dass es bei Mentalitäten darum geht, erstmal Unterschiede anzuerkennen. Unterschiede, Differenzen zu markieren und über diese Differenzen dann gewissermaßen ins Gespräch zu kommen. Also diese Differenzen auch erstmal ganz nüchtern zu konstatieren und dann zu sagen, okay, aber jetzt erzähl doch mal von deinen Erfahrungen. Ja? Und da sind, glaube ich, gerade diese untergründig wirksamen Schemata, wie Herr Kollmorgen gesagt hatte, glaube ich, sehr aufschlussreich, uns darüber zu erzählen, wer wir sind, woher wir kommen, warum wir bestimmte sozusagen Konflikte eingehen und andere nicht und wie wir uns gewissermaßen in unserer eigenen Lebensgeschichte verändern.
Also Punkt 1, ich würde noch mal darauf hinweisen wollen, dass wenn wir über Mentalitäten oder Habitus und vergleichbare Konzepte reden, dann sind es ja, also die weisen, Herr Neumann hat das, glaube ich, vorhin schon angesprochen, durchaus eine Plastizität auf. Die sind also nicht völlig unbeweglich und sie wandeln sich auch, aber in langen Zeiträumen. Also das ist jedenfalls die Grundidee solcher Konzepte, denn ansonsten würden sie sich nah an dem bewegen, was wir so gerne Einstellungen, Meinungen und Orientierung, also unmittelbare Handlungsorientierung nennen, die wir viel schneller und substanzieller anpassen können. Also das ist ja gerade die Idee, dass wir wenig eingreifen können. Also ich wollte zunächst nur mal auf den kleinen Widerspruch hinweisen, der in dieser Rede oder auch in dieser Absicht steckt, zu sagen, wir wollen das aufdecken, was Mentalitäten sind und glauben, dass wir dann eingreifen können, ja, in diese wechselseitige nicht nur Kommunikation, sondern geradezu Anverwandlung oder Veränderung. Und das würde ich gerne auch mal meine beiden Gesprächspartnerinnen fragen wollen, ob das dann eigentlich funktionieren kann. Denn wenn wir über Mentalitäten reden, wäre die Grundaussage eben genau die, dass das nicht geht. Und das Zweite ist bei Ihrem Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, Frau Hinze, wollte ich nur noch mal sagen, ich bin davon überzeugt, dass diese Frage, ob wir faul sind und nicht hinreichend arbeiten wollen, dass das weniger ein Produkt unterschiedlicher Mentalitäten und deutlich eher und stärker das Produkt der Art und Weise des Vollzugs der deutschen Einheit war und ist.
Absolut.
Also das ist ein Politisierungsergebnis. Ja, sie hat da etwas artikuliert, was ihr, Sie haben es ja auch gesagt, zugeschrieben wurde, vielen Ostdeutschen, aus einer spezifischen Erfahrung, über die man jetzt noch mal lange reden kann. Und ich will darauf hinweisen, das machen wir seit 35 Jahren. Das ist wirklich, wirklich nicht neu. Und ich darf das mit meinem Lebensalter jetzt auch sagen. Ich habe darüber schon Anfang der 1990er Jahre mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Das macht es ja nicht falsch. Ich will nur sagen, ganz neu ist es nicht. Aber vielleicht können Sie darauf noch mal reagieren, weil ich, wie gesagt, denke, dass das eher ein Produkt eines bestimmten politischen Verhältnisses, einer Asymmetrie, ja einer Ungleichheit war und sich nicht zuletzt auch diesem Beitrittsprozess verdankt hat.
Also ich glaube, dass der Beitrittsprozess dafür natürlich ursachlich ist. So wie ich jetzt den Begriff der Mentalität oder der Mentalitäten verstanden habe, würde ich jetzt sagen, quasi diese Art von Zuschreibung, die in den 90er Jahren passiert ist und dazu einer massiven Kränkung geführt hat, würde ich sagen, ist zu einer Art Mentalität geworden, die sich dann in dieser Frage ausdrückt. Okay. Also so hätte ich das verstanden.
Ich glaube, ich würde so ähnlich antworten. Also Sie hatten jetzt gesagt, es ist das Ergebnis einer Politisierung und nicht so sehr sozusagen die Mentalität. Aber das schließt sich ja gar nicht aus, denn der Witz ist gerade, dass Mentalitäten hochgradig reizbar sind und hochgradig politisierbar in die eine oder in die andere Richtung und insofern sich natürlich verfestigen können, verformen und weiter zuspitzen.
Und das andere, was ich noch sagen wollte, ich finde auch natürlich dieses Thema, dass wir 35 Jahre lang eigentlich schon darüber reden, ist der absolute Wahnsinn und das aber irgendwie weiterhin tun müssen. Ich weiß es nicht, das wäre nämlich dann die Frage. Also es ist nichts Neues und gleichzeitig gibt es, glaube ich, die Frage, wer spricht? Also weil natürlich auch unterschiedliche Generationen am Werke sind, die auch jeweils wieder neu diese Frage Ost, West und so weiter, was hat uns geprägt, was sind die Mentalitäten, aushandeln müssen. Deswegen, glaube ich, ist letztlich dieses Thema nie wirklich zu Ende und dann muss ich sozusagen aus der westdeutschen Perspektive sagen, das Interesse am an Ostdeutschland ist in Westdeutschland, je weiter man wegkommt von der ehemals deutschen Grenze, innerdeutschen Grenze, einfach wirklich sehr gering ausgeprägt. Und ich glaube, solange wir das nicht irgendwie geändert kriegen, also wird es halt auch schwierig tatsächlich. Ne?
Gerade sind zwei Stichworte gefallen, nämlich zum einen, Herr Kollmorgen, Sie haben von Zuschreibungen gesprochen. Und das andere ist, Herr Neumann, Sie schreiben in Ihrem Buch, der Osten ist anders. Der Satz steht da. Wenn wir mal zu der Frage kommen, welche auch mentalen Unterschiede gibt es eigentlich noch zwischen Ost und West? Der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann hat vor ein paar Jahren ein sehr populäres Buch geschrieben, sein Titel Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und die These ist, alles, was wir heute unter Ostdeutsch verstehen, unter ostdeutscher Identität, all das habe der Osten durch den Westen quasi auferlegt bekommen. Deshalb, Herr Neumann, die Frage, begeben wir uns auf ein gefährliches Glatteis, wenn wir nach so etwas wie einer ostdeutschen Mentalität fragen?
In jedem Fall. Also nochmal, also wenn man Mentalitäten so versteht, dass man sie gewissermaßen auf eine ganze Gruppe, ein Kollektiv gewissermaßen einfach eins zu eins münzen kann, dann sind es Klischees. Und in meiner Lesart hat Dirk Oschmann sehr viele Klischees in seinem Buch von dem ostdeutschen Mann und der ostdeutschen Gesellschaft, die gewissermaßen jetzt von den Westdeutschen eine Erzählung übergestülpt bekommen hat, gezeichnet. Daran stimmt vieles, aber vieles ist eben auch überzeichnet. Nein, der Mentalitätsbegriff ist eigentlich gerade dafür gedacht, dass man nach unbewussten Prägungen fragt, die unendlich fein sein können. Also natürlich kann man einen Unterschied zwischen Ost und West machen, man kann aber auch in die Regionen reingehen. Man kann sagen, was unterscheidet Thüringen von Sachsen-Anhalt. Man kann bis in die Dörfer reingehen, man kann sozusagen, es ist unendlich verkleinerbar und unendlich vergrößerbar. Das heißt, es sind, ich glaube, wir hatten heute den Begriff schon mal, relationale Beziehungen und zwischen diesen relationalen Beziehungen bewegt sich eben ganz viel und wird sehr viel verflüssigbar und wird, glaube ich, auch sehr viel an Erfahrungsgeschichten wieder sagbar. Das jetzt auch nochmal als Antwort auf die Frage von Herrn Kollmorgen, wie es jetzt eigentlich ist mit der Kommunikation, also sozusagen können wir in die Kommunikation dann eingreifen? Sie hatten jetzt gesagt, naja, dadurch, dass Mentalitäten am Ende dann doch so verschieden sind, jetzt ob jetzt im Kleinen oder Großen, geht es gerade nicht. Ich würde sagen, zur Hälfte haben Sie recht, zur anderen Hälfte ist es aber gerade die Ermöglichungsbedingung dafür, dass wir über diese Differenzen hinweg dann doch wieder in ein anderes Gespräch kommen. Weil wir sehen ja gerade, dass wir auf bestimmten Kommunikationsfeldern eben immer nur in einem agonalen sozusagen Pro oder Contra gefangen sind.
Also mir gefällt das. Also mir gefällt diese Lösung. Also auch da nur die kleine Ergänzung, Sie haben vollkommen recht. Und das wollte ich natürlich vorhin nicht als These formulieren, dass die Tatsache, dass wir in unterschiedlichen Mentalitäten, und ich will Ihnen nochmal ausdrücklich zustimmen, dass es davon viele gibt, weil wir vielfach positioniert sind in einer Gesellschaft, weil wir vielfältige Geschichten haben, weil unser Leben vielfach vielfältig eingelagert ist. Es gibt nicht die eine Mentalität eines Menschen, ne, sondern er ist eigentlich Eigner und auch Anwender, Träger, wenn man so will, vielfältiger Mentalitäten. Also das ist das eine. Und ich wollte noch mal sagen, dass der Umstand, dass wir mental geprägt sind und das auch relativ festsitzend ist, also von Geiger, Theodor Geiger, der große Soziologe, Schichtforscher, stammt ja dieses schöne Bild, dass Ideologie gewandt ist und Mentalität haut. Und damit hat er uns versucht zu sagen, dass es etwas ist, was wir nicht ablegen können wie ein Kleidungsstück, das wir dann an den Garderobenhaken hängen, sondern es eignet uns und es unterscheidet uns auch wie die Haut von der Umwelt. Also ich will sagen, das ist völlig richtig und das entbehrt aber überhaupt nicht der Anstrengung. Deswegen, Herr Neumann, wollte ich nochmal sagen, fand ich die Wendung jetzt von Ihnen sehr schön. Das entbehrt ja überhaupt nicht der Mühe vor dem Hintergrund unterschiedlicher mentaler Prägungen, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, wie wir unsere soziale Praxis gestalten wollen und auch die politischen Konflikte, in denen wir stecken.
Genau, Herr Neumann, wenn Sie sagen, diese Mentalitäten, die können unendlich fein sein, frage ich mich, ja, inwiefern helfen die uns denn dann eigentlich zu verstehen, was gerade im Osten, im Westen, zwischen Ost und West passiert?
Ich glaube, die Mentalitäten sind immer eine Aufforderung, genau hinzusehen. Also nicht gewissermaßen auf Social Media fest stecken zu bleiben und Diagnosen aus der Ferne zu treffen, sondern sich eigentlich immer in den Regionen zu bewegen, sich vor Ort zu tummeln und sich zu fragen, wie ticken die Menschen hier, was sagen die? Und das ist sozusagen natürlich keine Entschuldigung dann im Ernstfall für irgendetwas, aber es lässt uns vielleicht doch ein bisschen besser die Konfliktlagen vor Ort verstehen.
Geben Sie ein Beispiel.
Zum Beispiel, Michel Friedmann wurde gerade in Klütz ausgeladen aus dem Literaturhaus Uwe Jonsson. Und da gab es so eine sehr eigentümliche Begründung. Und eine dieser Begründungen war, Michel Friedmann passe nicht nach Klütz. Und das ist sehr, 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 sehr interessant, weil, und also damit war gemeint, er reist mit dem Flugzeug nach Hamburg an, er kommt dann aus Hamburg mit der Limousine nach Klütz gefahren, das ist vielleicht so anderthalb Stunden mit dem Auto, dann fährt er wieder nach Hamburg zurück. Und egal, welche sozusagen anderen Motive dann natürlich auch noch mitschwingen, also Michel Friedmann ist ein jüdischer Publizist, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber das sind so Dinge, die extrem so eine Mentalität vor Ort beschreiben, dass man sagt, so jemand passt hier nicht dahin. Und wie gesagt, das ist keine Entschuldigung für nichts, aber wir können, glaube ich, besser verstehen, wie solche Konflikte in der Provinz ausgetragen werden. Und jetzt ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, das einfach sozusagen vom Tisch zu wischen und zu sagen, die sind doch, blöd, sondern der Penn Berlin hat sich jetzt heute gerade aufgemacht und ist dorthin gefahren und hält eine Kundgebung, also auf dem Markt ab, mit Michel Friedmann, mit Thea Dorn, mit Dennis Yücel. Und das finde ich großartig. Also wenn man sozusagen mit diesem Wissen um Mentalitäten, um Vorortbegebenheiten sich einfach aufmacht und vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt und nicht einfach das Fall beisenken lässt.
Freuen Sie, das erinnert mich an Ihren Fall. Also dieses, die passt nicht dahin. Das haben Sie auch im Ostdeutschen Theater erlebt, oder?
Ja, also zumindest, also was heißt, es war nicht unbedingt, die passt nicht dahin, sondern es war eher so noch so eine von diesen Westschnäpfen, die uns irgendwie erklären, wie richtiges Theater geht. Also so, das ist ja auch, da ist ja auch was dran, wenn man sich anguckt, wie die Leitungspositionen auch an Theatern und Kulturinstitutionen über die Jahrzehnte besetzt worden sind. Ne? Und also ich glaube, zum einen ist es absolut immer richtig, dahin zu gehen. Es ist trotzdem, glaube ich, immer auch die Frage, ob man wirklich ins Gespräch kommt vor Ort. So wie viel Zeit braucht man, wie lange muss man sich reinarbeiten, wie viel Interesse muss man zeigen, ehrlich, um tatsächlich in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das sind sehr große Aufgaben und ich glaube eben auch, und das ist das, was ich beobachte und was eigentlich auch meine Frage wäre, die Qualität, die es hat, die Fähigkeit zu entwickeln, sich in die Schuhe von anderen zu stellen und quasi andere Perspektiven zu übernehmen, also die Fähigkeit zur Empathie letztlich, ist ja irgendwie im Abnehmen begriffen, weil offensichtlich nicht mehr so richtig sich vermitteln lässt, warum das so ein ungeheurer Zugewinn auch für einen selbst ist, das zu können. Also ich bin nach der 10. Klasse für ein Jahr als Austauschschülerin in die USA gefahren, weil man das als Westkind so machte und wurde von meiner Austauschorganisation darauf vorbereitet, mit einer anderen Kultur konfrontiert zu sein, die ich mal nicht mit meinen deutschen Wertmaßstäben gleich bewerten und interpretieren sollte, sondern einfach erstmal erleben sollte, um dann im Nachhinein vielleicht meine Interpretationen zu finden. Das ist eigentlich ein Begriff im Umgang mit, sagen wir mal, dem Fremden, der mich mein ganzes Leben lang nicht losgelassen hat. Und ich empfinde das immer wieder als etwas unglaublich Großartiges, quasi andere Perspektiven einnehmen zu dürfen, gerade auch über meine Arbeit als Theaterautorin. Nur ist das ja etwas, worauf immer weniger Leute Lust zu haben scheinen und was offenbar sehr schwer zu vermitteln ist, warum das eine Qualität sein kann oder etwas sein kann, woran man selber wächst.
Ich würde gerne einen für mich wichtigen Punkt machen. Also ich würde das erstmal vollkommen unterstreichen, was Sie jetzt vorgetragen haben, würde aber fast noch einen halben Schritt zurückgehen wollen. Weil mir das wichtig ist, festzuhalten, dass wenn man das verstanden hat, dass es diese langzeitigen, Herr Neumann hat vorhin gesagt, im Unbewussten sich abspielende Prägungen gibt von Menschen, für die sie in gewisser Weise gar nichts können und wichtiger noch, die sie nur sehr bedingt reflektieren können. Das ist eine besondere Qualität von Habitus und Mentalität. Deswegen kann ich sie auch nicht gestalten. Herr Neumann hat auch darauf vorhin hingewiesen selbst. Dann ist ja der erste Schritt zunächst mal zu verstehen, dass es diese unterschiedlichen mentalen Prägungen gibt. Und dass wir andere Menschen auch nicht durch Geld noch gute Worte von ihrer Mentalität abbringen können. und dass sie ihre Mentalität und die Aussagen und Argumente, die sie vor dem Hintergrund ihrer mentalen Prägungen artikulieren, dass die genauso legitim sind wie meine. Damit sollten wir anfangen. Also diese Gleichberechtigung, ja, die wechselseitig legitimen Aussagen und Standpunkte, das erstmal ernst zu nehmen. Und die Deutsche Vereinigung ist ein schönes Beispiel dafür, wie das auch grandios misslingen kann. Denn zunächst war es genau nicht so, dass man das andere als legitim akzeptiert hat, sondern vielfach war es eben so, dass man das abgewertet hat, systematisch, und meinte, man hätte eben im Osten von vornherein das falsche Leben im falschen System geführt. Also, das ist eine lange Geschichte, die ist 100-mal besprochen worden. Aber mir kommt es darauf an, und das wirklich ernst zu nehmen, da sind wir noch nicht beim Perspektivenwechsel, sondern wir sind erstmal bei der Anerkennung der Legitimität anderer Perspektiven. Und dann kommt der zweite Schritt, wenn man weitergehen möchte und sich mit den anderen vermitteln, wovon eine Demokratie und ein größeres integriertes Gemeinwesen, wovon sie auch leben müssen, dann gibt es so etwas wie die Frage, wie kann man sich öffnen? Was kann man eigentlich an dem anderen verstehen, wenn er denn anders geprägt ist? Und wie kann man trotzdem gemeinsam eine Gesellschaft, also in dieser Differenz, auch in dieser mentalen Differenz gestalten? Und ich glaube, und da würde ich den beiden nochmal ausdrücklich recht geben, das ist die Herausforderung, vor der wir heute in unserer demokratischen Ordnung und insgesamt in der Gesellschaft stehen.
Ja, Neumann, wir bräuchten also weniger Identitäts- und mehr Mentalitätspolitik, wenn ich Herrn Kollmorgen richtig verstehe.
Genau, ich möchte das unbedingt unterstreichen, was Herr Kollmorgen gerade gesagt hat. Also die Provokation der Mentalitäten ist tatsächlich keine kleine. Also Mentalitäten stoßen uns tatsächlich auf eine Art von Realitätsschicht, die eben eher gegeben als gemacht ist und eher träge als beweglich. Und das sind wir doch als spätmoderne Individuen nicht mehr so recht gewohnt, dass da also etwas ist, das sich unserem Zugriff entzieht, weil wir ein anderes sozusagen Verhältnis zu uns und der Welt haben. Und dass da es da etwas geben muss, was uns immer schon prägt und dem wir uns nicht vollständig gewissermaßen habhaft machen können. Und das ist gewissermaßen eine Provokation. Und ja, eine Mentalitätspolitik würde vielleicht genau so aussehen, dass wir erstmal sehen, dass es da verschiedene Perspektiven gibt und dann über eine schrittweise Vermittlung dahin kommen und diese Perspektiven auch gegenseitig zu erzählen. Und ich zum Beispiel als Ostdeutscher oder als jemand mit einer ostdeutschen Prägung, so würde ich es immer eher formulieren, bin zum Beispiel auch die ganzen Erzählungen über Ostdeutschland, ich habe die so oft gehört, ich interessiere mich inzwischen mehr eigentlich für westdeutsche Umbruchserzählungen. Also von Frau Hinze zum Beispiel, als für diese immer gleichen Geschichten aus dem Osten. Also das ist ja auch etwas, was verstellt wird. Also es ist ja nicht nur das, dass der Westen den Osten in den 90er Jahren abgewertet hat, sondern der Westen hat eigentlich auch vergessen oder verdrängt, dass er selber in einem Umbruchsprozess steht, dessen Ergebnis sich eigentlich heute erst zeigt. Also Stichwort Kommunalwahlen NRW. Es ist irgendwie nochmal alles gut gegangen, aber auch dort haben wir jetzt gesehen, wie weit und wie groß doch die Zuwächse bei der AfD gewesen sind. Westdeutsche Professorenpartei, das Stichwort fiel schon. Aber sozusagen der Wohlstandspuffer und der kulturelle Puffer, der in den vergangenen 30 Jahren diese sozusagen globale Transformationserfahrung vom Westen immer noch ein bisschen sozusagen abgehalten hat, der schlägt sich jetzt auch zunehmend in den sogenannten alten Bundesländern wieder.
Frau Hinze, ist der Westen also gar nicht mehr die Norm?
Also ich glaube, man müsste da jetzt erstmal differenzieren zwischen Westdeutschland und dem Westen, ne? Also so, weil ich glaube ja, dass das die Situation in Westdeutschland jetzt mal rein, was die politischen Ergebnisse beziehungsweise die Wahlergebnisse angeht, da sind ist Westdeutschland ja eher die Ausnahme als die Regel, also auch wenn man sich das Umfeld in Europa anguckt. Und naja, also wahrscheinlich also ist das eine schwierige Frage mit der Norm. Also ich würde kurz noch was anderes gerne einführen, weil es ist jetzt bei dieser Geschichte ja so, dass wir jetzt die ganze Zeit über ost- und westdeutsche Mentalitäten reden und außer Acht lassen, dass in beiden Regionen dieses Landes natürlich Menschen leben, die auch aus anderen Ländern eingewandert sind und damit eben auch die ganze Gesamtgemengelage der Mentalitäten weiter anfüllen. Also wenn wir die Geschichte West- und Ostdeutschland Deutschlands erzählen, können wir sie nicht ohne die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter im Westen und ohne die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in Ostdeutschland erzählen. Also es wäre jetzt nur, sprengt vielleicht ein bisschen den Rahmen dieser Sendung, wäre aber nur ein Einwurf noch einmal zu sagen, dass natürlich die Multiperspektivität, die in diesen Gesellschaften natürlich herrscht, eben auch in den Mentalitäten sich abbildet und dass das auch vielleicht etwas ist, was besprochen werden muss. Das andere, was ich noch wichtig fände zu sagen oder was mir an diesem Begriff der Mentalitäten auch nochmal hilfreich erscheint für demokratische Praxis, ist, dass Herr Neumann ja sehr stark darauf hingewiesen hat, dass wir, wenn Mentalitäten in Konflikt miteinander geraten, miteinander im Konflikt stehen, dass wir persönlich angegriffen werden, dass wir uns selbst verteidigen müssen. Das heißt, dass die Verletzlichkeit sehr hoch ist. Also wir müssen nicht nur anerkennen, dass es diese unterschiedlichen Mentalitäten gibt und dass die gleichberechtigt da sein dürfen und wir uns darüber austauschen müssen, sondern dass wir auch große Verletzlichkeiten mitbringen und deswegen vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum an bestimmten Punkten Diskussionen immer so eskalieren. Und das fände ich für Praxis, also gesellschaftliche und demokratische, schon auch nochmal wichtig, das sehr klar zu machen.
Ja. Herr Neumann, Sie schreiben, gerade da, wo sich Mentalitäten bedroht fühlen, entfalten Sie Ihre Energie. Woher kommt denn gerade dieses Gefühl der Bedrohung?
Das Gefühl der Bedrohung kommt eben daher, also wir hatten ja gesagt, Mentalitäten sind das, was sich eigentlich nur sehr langsam ändert. Und wenn auf einmal sich alles ändern soll in so einer Transformationsgesellschaft, wie wir sie im Osten eben jetzt seit 35 Jahren haben, dann führt das eben schnell zu Abwehrreaktionen. So. Und das hat eben damit zu tun, dass Mentalitäten doch eher starr sind, zähflüssig. Wie gesagt, sie können sich ändern, aber sie ändern sich eben nur sehr langsam. Sie haben eine longue durée. Und das ist, glaube ich, dafür verantwortlich, dass, wenn sich dann etwas ändern soll, die Reizbarkeiten, die Verletzlichkeiten, wie jetzt auch Frau Hinze gesagt hat, sehr groß sind und man darauf, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, muss man darauf Rücksicht nehmen? Ja, nein, aber man muss es in jedem Fall einkalkulieren. Ich glaube, darum geht es. Also Mentalitäten sind keine beliebig formbaren Dispositionen, die wir von einem Tag auf den anderen Tag ändern können, sondern sie haben eine gewisse Art von Beständigkeit. Und das müssen wir in irgendeiner Weise ins Kalkül ziehen. Das heißt, wir leben eigentlich in so einer Gesellschaft von unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das meint jetzt nicht langsamer, oder also die einen sind langsamer und die anderen sind schneller. Aber es gibt doch so etwas sozusagen wie unterschiedliche Rotations- und Wandelprozesse.
Also wenn es so etwas gibt wie eine Art Friedensmentalität im Osten, die Sie auch selbst beschreiben und die sich gerade zeigt, auch in einer gewissen Nachsicht vieler Ostdeutscher mit Putins Russland, etwas, womit Sie selbst hadern, dann sagen Sie, da muss man tolerant sein.
Nein, da würden Sie mich falsch verstehen. Ich würde nicht sagen, da muss man tolerant sein, sondern man muss schauen, wenn man jetzt miteinander spricht, wo wäre da der Ausgangspunkt der Diskussion? Denn jetzt haben wir einfach nur ein Gegeneinander. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und ein erster Schritt wäre zu sagen, wo sind deine Verletzlichkeiten, wo kommst du her, was sind deine Prägungen? Und in der DDR oder in der ehemaligen DDR oder jetzt im Osten haben wir natürlich ein vielfältig sozialisiertes antiwestliches Ressentiment, was sich jetzt auf die USA projiziert und wo man gewissermaßen dann doch eher nicht auf der Seite von Russland steht, aber trotzdem sozusagen eine gewisse Zuflucht hinsucht. Und ich will einfach nur sagen, man wird, und das hat Herr Kollmann, glaube ich, auch schon gesagt, man wird diese Menschen einfach nicht überzeugen können mit Worten, mit guten Argumenten, mit sozusagen den immer gleich vorgetragenen Sonntagsreden, sondern man muss irgendwie versuchen, sie in ihren Erfahrungsgeschichten abzuholen. Und nochmal, da ist wichtig, den Kommunikationspunkt zu finden, wo fangen die Differenzen an und wie lassen sie sich vielleicht überbrücken. Und ich bin, wie gesagt, auch sehr empfindlich, weil ich große Solidarität mit der Ukraine habe und für mich umgekehrt, also jetzt nicht die Verbindung ehemals zu Russland irgendeine Rolle spielt, sondern eigentlich gerade dieses Gefühl, der Osten wird wieder bedrängt. Und das ist etwas, wo ich gewissermaßen auch gewisse Reizbarkeiten und Empfindlichkeiten habe und denke, das kann eigentlich nicht sein.
Herr Kollmorgen, was Herr Neumann gerade zum Verhältnis der Ostdeutschen zu Russland gesagt hat, gilt das auch für den Erfolg der AfD im Osten?
Ja, also selbstverständlich, also ich würde jedenfalls in unserer Runde sagen, selbstverständlich, reden wir da auch von mentalen, langzeitigen Prägungen. Ich habe versucht, das ja mal ein bisschen näher zu beschreiben. Und wenn man möchte, kann man das, was diesen besonderen Habitus auszeichnet, diesen rechtspopulistischen, ganz sicher tiefer in die Geschichte verfolgen. Und wer möchte, kann bei der Reformation anfangen, was im Übrigen ein Hinweis darauf ist, dass eben auch im Schwabenland um Stuttgart wir eine relativ starke Fraktion haben von Menschen, die dem Rechtspopulismus und auch der AfD zuneigen. Also das ist nicht die gleiche Mentalität wie zum Beispiel in Mitteldeutschland, im sogenannten Mitteldeutschland. Nennen wir es also mal das Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Aber es gibt diese eben langzeitige Prägung, ganz wesentlich auch in der DDR-Zeit, die dazu geführt hat, ein Saatbett zu haben dafür, dass der Rechtspopulismus dann so sprießen und sich verbreiten konnte. Ja, und auch da würde ich dafür nochmal nachdrücklich werben, dass wir versuchen, das zu verstehen und das nicht gleich zu verdrängen, das nicht als falsch zu bezeichnen, denn da gibt es kein Falsch. Jemand, der die Welt durch seine mentalen Infrastrukturen, wie Welzer das ja mal so schön genannt hat, hindurch sieht, ja, durch sein Begehren, seine Wünsche, seine Erfahrungen, der hat nicht ein falsches Bewusstsein, sondern er hat sein spezifisch mental geprägtes. Und die Frage ist, was man dann damit anfängt. Ich würde sagen, zunächst mal immer den Finger zu sich zeigen und wahrnehmen, dass man selbst auch nur eine selektive Wahrnehmung von Realität hat, nämlich in seiner Mentalität feststeckt und dann in demokratischen Formen darüber ins Gespräch zu kommen, wie man damit umgeht. Also wir haben schon gesagt, den anderen verstehen wollen, sich austauschen, das ernst nehmen, auch die emotionalen Verfasstheiten und Bindungen. Aber richtig ist auch, es gibt bei vielen Fragen, und die AfD ist ein schönes Beispiel, auch wie dieses Thema Russland, was wir gerade hatten, wo man den anderen eben selbst durch einen intensiven Austausch nicht auf seine Seite ziehen kann. Und just dafür gibt es unter anderem auch die Demokratie, dass dann schlussendlich Mehrheiten entscheiden, im Rahmen jedenfalls unseres Grundgesetzes und der freiheitlichen Grundordnung, der freiheitlich-demokratischen. Also insofern gibt es auch Grenzen dieser mentalen oder dieser Vermittelbarkeit der Lernmöglichkeiten im Rahmen mentaler Konflikte.
Das ist aber schwer zu akzeptieren, Frau Hinze, oder?
Naja, es ist die Frage, was daraus erwächst, oder? Also das ist sozusagen, finde ich, auch die Frage, die am Ende eines solchen Gesprächs stehen bleibt. Also ich finde das auch wichtig, sich darüber klarzumachen. Ich glaube auch, es gibt eben demokratische Institutionen beziehungsweise Praktiken, die dann quasi Mehrheitsverhältnisse schaffen, die ja aber auch, wie wir sehen, immer komplizierter werden. Und ich wüsste eigentlich tatsächlich noch gerne, ob es irgendeine konkrete Handlungsanweisung, Handreichung, irgendwas gäbe, die tatsächlich aus diesem Konzept der Mentalität erwächst.
Herr Neumann.
Eigentlich sind es eher Metafähigkeiten, so würde ich sie jetzt mal nennen, so etwas wie Augenmaß, Fingerspitzengefühl, Urteilskraft. Das sind jetzt so gewissermaßen keine konkreten Handlungsanweisungen, aber nochmal, das sind gewissermaßen Voraussetzungen dafür, dass wir Unterschiede als solche anerkennen, Ausgangspunkte der Kommunikation suchen und sehen, welche Konflikte können wir sinnvollerweise eingehen, wo müssen wir Grenzen ziehen. Und ja, es hat etwas auch Enttäuschendes, wenn wir sehen, hier sind unterschiedliche mentale Prägungen, da kommen wir nicht so richtig ran, das werden wir auch so schnell nicht ändern können. Trotzdem, glaube ich, ist es die ehrlichere Art und Weise, damit umzugehen, als gewissermaßen diese Mentalitäten und ihre Widerständigkeiten und ihre Revolte immer weiter anzuheizen und damit gewissermaßen eigentlich alles nur noch schlimmer zu machen.
Herr Kollmorgen, würden Sie das unterstreichen? Der Osten wird auf absehbare Zeit anders bleiben als der Westen. Ein mentales Zusammenwachsen von Ost und West, was ja lange Zeit die Erwartung war, dass sich das abschleift, dass sich das angleicht, das wird es nicht geben.
Ja, also mindestens die Generationen, die noch deutlich geprägt worden sind. Und Herr Neumann gehört in gewisser Weise dazu, weil er Jahrgang 1987 ja auch noch Eltern hatte, die also ganz offensichtlich der Kerngeneration der DDR angehörten. Und das wird ja intergenerational in den Familien auch weitergetragen. Und zum Teil findet es auch jetzt noch jenseits der Familien in den Milieus in Ostdeutschland statt. Also es gibt da keine Abbruchkante. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Insofern wird uns das die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch weiter beschäftigen. Ich lege aber großen Wert darauf, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, also auf zwei Punkte. Erstens gibt es unendlich mehr Differenzierungs- und auch Spaltungslinien. Das Thema Menschen mit Migrationshintergrund ist gefallen. Man darf nochmal auf die Klassenstruktur moderner Gesellschaften verweisen. Also auch da sind wir geprägt durch das Oben und Unten. Also es gibt nicht nur dieses Ost und West, sondern viele andere und manchmal auch Wirkungen, die sich wechselseitig aufschichten. Das ist das eine. Und das andere ist, Herr Neumann hat es auch zwei, dreimal gesagt, Die Tatsache, dass sie sich langsam wandeln, schließt eben ein, dass sie sich wandeln. Und wenn es auch nur kleine Schritte sind, es gibt diese Veränderung und die Menschen, die heute im Osten aufwachsen, oder nehmen wir Herrn Neumann selbst, der gehört einer anderen Generation an als ich. Also ich habe eine andere mentale Prägung erfahren als er und die Menschen, die jetzt nochmal 20 Jahre jünger sind, offensichtlich auch eine andere. Also es ändert sich etwas und hier ist es tatsächlich auch an uns, da mit einzugreifen, soweit es mentale Strukturen zulassen.
Das nehmen wir mal als optimistisches Schlusswort in diesem Forum für immer Ost und West über die Macht der Mentalitäten. Darum ging es heute. Mit dabei der Soziologe Rai Kolmorgen, die Schriftstellerin Dagrun Hinze und der Philosoph Peter Neumann. Sein Buch Mentalitäten ist im Siedler Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Riesel.